Und vielleicht gleichzeitig, wer das schafft, für die Männer wird es schwieriger, die Frauen schaffen das vielleicht. Vielleicht gleichzeitig Galater Kapitel 4, dass ihr da einen Finger reinlegt. Im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 geht es um die Stellung von Israel in Gottes Heilsplan. Und der Paulus war traurig, weil so viele seiner Landsleute, der Juden, Jesus abgelehnt haben. Und wir haben gesehen, dass das nicht Gottes Schuld war, sondern dass Gottes Herz für Israel sich nicht geändert hat. Es war nicht Gottes Wort oder Gottes Verheißungen, die hinfällig geworden sind. Kapitel 9 hat uns Paulus gesagt, nicht alle, die Israel sind, die sind Israel. Nicht alle, die Israel sind, sind Israel. Klingt auf den ersten Blick ein bisschen paradox, aber was er sagt ist, dass nicht alle, die Juden sind, die von der Nation Israel sind, ethnisch her, dass die wirklich geistlich Israel sind. Dass es die sind, denen die Verheißungen versprochen sind, die sind die Verheißungen Gottes und das Reich Gottes erben. Es gibt hier einen Unterschied zwischen der Nation Israel und dem geistlichen Israel, das Gottes Volk ist. Und wenn wir jetzt hier durch diese Kapitel durchlesen, müssen wir im Kontext unterscheiden, welches von beiden gemeint ist. Paulus sagt uns das nicht. Er sagt nicht, alles Israel ist Israel, das heißt offensichtlich gibt es zwei verschiedene Dinge, die hier aber gleich genannt werden. Und er hat uns gezeigt im Kapitel 9, dass nicht alle Nachkommen Abrahams die Erben der Verheißung sind, sondern in Isaak, Sohn der Verheißung, wird die Nachkommenschaft genannt werden. Im Kapitel 9. Nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Und jetzt schlag mal kurz auf den Galaterbrief Kapitel 4. Vers 22. Das macht es vielleicht ein bisschen klarer für uns. Da ist es, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren. Das war der, den er aus eigener Kraft, aus eigener Energie, eigener Weisheit gezeugt hat. Und der von der Freien jedoch, heißt es, durch die Verheißung. Also zwei Söhne, zwei von zwei verschiedenen Müttern, der eine der Verheißung, der eine der des Fleisches. Vers 24 heißt es weiter, dies hat einen bildlichen Sinn. Okay, also, das heißt weiter, diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eine ist vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar, also Fleisch. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Also wir haben den Sohn des Fleisches, den Sohn der Verheißung und das sind Bilder, diese zwei Frauen, für zwei Bündnisse. Das eine, sagt er, die Hagar, das Gesetz, Berg Sinai, entspricht dem jetzigen Jerusalem. Nation Israel zu der Zeit. Und es heißt, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Die jüdische Religion zur Zeit von Jesus war eine gesetzliche Religion. Eigentlich weit von dem entfernt, was im Alten Testament Gott offenbart hat. Wollten aus eigener Kraft, aus ihrem Fleisch, aus eigener Energie gerecht werden, vor Gott. Und sie waren versklavt unter dem Gesetz. Die Juden sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, wir haben Abraham zum Vater. Und das stimmt ethnisch, was sie gemeint haben, hey, wir sind gerettet, weil wir Nachkommen Abraham sind. Und Jesus sagt ihnen aber, hey, geistlich sei, ist der Teufel euer Vater. Nämlich, weil ihr mich ablehnt, weil ihr ungläubig seid. Vers 26, Epheser 4, Galater 4. Das Jerusalem droben, aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Ihr aber, Brüder, Vers 28, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Also wir sind nicht in diesem alten Ding, in diesem gesetzlichen Ding, sondern wir sind Nachkommen der Verheißung, Nachkommen aus dem Glauben. Römer 4, Kapitel 3, Vers 13 haben wir das gesehen. Da heißt es, denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Vater ist geistig, Abraham ist geistig gesehen der Vater von all denen, die glauben. Und denen gelten Gottes Verheißungen. Denen, die glauben. Die Verheißung ist in Jesus, wirklich. Blättert im Galaterbrief mal eine Seite nach vor. Galater 3,16. Da ist es Abraham, aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seine Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Vers 19 sehen wir, dass er der Nachkomme ist, dem die Verheißung galt. Und Vers 22, die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus, sie wird den Gläubigen oder den Glaubenden gegeben werden. Was heißt das? Abraham, der Vater der Glaubenden, und er hat die Verheißung empfangen, und die Verheißung, alle Verheißungen Gottes, das Heil, das Gott für uns hat, der Segen, den Gott für hat, der ist in Christus Jesus zu finden. Er ist der Nachkomme Abrahams, dem die Verheißung gilt. Und wie wir gesehen haben im Römer 5 und die Kapiteln, wir sind identifiziert mit Jesus durch unseren Glauben. Wir sind in ihm. Wir sind Miterben mit ihm. Okay? Also in der ganzen Geschichte Israels, hier Römer 9, wenn wir da wieder zurückgehen, sehen wir, dass immer nur eine Minderheit wirklich das geistliche Israel war und wirklich geistlich Gottes Volk war, weil wirklich nur diejenigen waren, die Gott geglaubt haben und ihm vertraut haben, die Nachkommen geistlich gesehen von Abraham waren, dem Vater der Glaubenden. Die Mehrheit war immer ungläubig und rebellisch. Und wir sehen auch durch die ganze Geschichte Israels, dass auch immer gläubige Heiden in dieses geistliche Israel der Glaubenden aufgenommen wurden. Wir sehen zum Beispiel Rahab oder Ruth, Moabiterin, die aufgenommen wurde in dieses geistliche Israel. Die zwei Frauen, die sogar im Stammbaum von Jesus drinnen sind. Also geistlich gesehen gab es und gibt es eigentlich immer nur zwei Kategorien von Menschen. Und das sind die Glaubenden und die Ungläubigen. Glaubenden, die die Gnade Gottes und seine Segnungen durch Gnade, seine Segnungen und seine Verheißungen erben, und die Ungläubigen, die Gottes Plan verfehlen. Oder Vers Kapitel 9, wie Paulus gesagt hat, es gibt zwei Gefäße. Es gibt ein Gefäß zur Ehre und es gibt ein Gefäß zur Unehre. Und in diesem Gefäß der Ehre, unter denen, die Gottes Gnade erfahren, unter den Gläubigen, da gibt es Juden und gibt es Heiden. Vers 24, hier im Kapitel 9. Und auch die Mehrheit der Juden zur Zeit von Jesus oder zur Zeit von Paulus, das heißt als Nation, vor allem die Leiter, die die Nation Israel ja repräsentiert haben, die haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes. Lesen wir im Vers 32 im Kapitel 9. Stein des Anstoßes ist natürlich Jesus, der von Gott gesandte Retter. Und sie wollten stattdessen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Das heißt, durch eigene Werke, durch eigene Anstrengung aus sich selbst gerecht werden vor Gott und angenommen werden vor Gott. Kapitel 10, Vers 3. Und dann im Vers 5 im Kapitel 10 hat es geheißen, dass die Gerechtigkeit aus Gesetz folgendes ist, nämlich der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und wir wissen, niemand hat Gottes Gesetz perfekt gehalten. Wir konnten ja nicht mal unser eigenes Gewissen, unsere eigenen Maßstäbe halten, haben das verletzt. Wie viel weniger Gottes Gesetz. Im Gegensatz dazu die Gerechtigkeit aus Glauben, das ist die, die Jesus als den Herrn bekennen und die im Herzen glauben, dass er für dich gestorben ist und begraben wurde und auferstanden ist. Diejenigen, die sein Erlösungswerk annehmen als Heilmittel für ihre Sünden. Vers 11, Kapitel 10, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder. Es gibt einen Weg der Erlösung für alle Menschen, seien das Juden oder Heiden, das ist ganz egal. Einen Weg, wie Menschen gerettet werden können, und es ist durch Glauben an Jesus Christus. Gott bietet es allen Menschen an. Vers 21, Kapitel 10. Von Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Also wenn Israel als Nation, als die Mehrheit nicht teilhat an Gottes Reich, an seiner Erlösung, dann ist das Problem nicht bei Gott. Hey, er ist der liebende Vater, der da steht und die Arme offen hält, dass sie gerettet werden, sie zu ihm kommen. Das Problem liegt bei ihnen. Sie wollen nicht. Sie waren widerspenstig gegen seinen Heilsplan. Und warum? Weil sie stolz waren. Weil sie ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten wollten und weil sie besser sein wollten als die Heiden. Hey, wir sind was Besonderes. Das heißt, Gott rettet uns auf die gleiche Art und Weise wie diese Heiden. Das sind doch die Hunde. Die sind doch nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Und dieser Stolz hat viele Juden abgehalten, zu Jesus zu kommen und ihn anzunehmen als ihren Messias. Weil Gottes Weg der Erlösung einfach nicht in ihr Bild gepasst hat und auch nicht zu ihrem Stolz gepasst hat. Und so kommen wir jetzt zu Kapitel 11. Haben wieder eine Serie von Fragen hier. Vers 1, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Hat Gott Israel als Nation verstoßen? Will Gott nichts mehr mit den Juden zu tun haben? Und er sagt, das sei ferne. Wir haben ja gerade gesehen, er hat sich ausgestreckt nach ihnen. Ganzen Tag steht er mit offenen Armen da. Problem ist, sie haben ihn abgelehnt. Aber nur weil Gott gewählt hat, allen Menschen Gnade und Erlösung anzubieten, heißt das nicht, dass er das Volk Israel verstoßen hat. Nee, die Tür ist offen für sie. Er hat nur den Kreis erweitert von denen, die erlöst werden. Aber es heißt doch nicht, dass er sein Volk verstoßen hat. Gott wird niemals sein Volk verstoßen. Und wieder, wer ist sein Volk? Das sind die Christen, das sind die, die gläubig sind. Die Gläubigen, das geistliche Israel. Und Paulus nennt sich jetzt hier selbst als Beispiel. Er sagt, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Hey, ich bin so jüdisch, wie einer jüdisch sein kann. Und auch ich bin gerettet durch Glauben an Jesus, sagt der Paulus hier. Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Habt ihr euch je so gefühlt? Ich bin allein, ich bin der Einzige, der dir treu ist, Herr. All die anderen, die sind so lau und so weltlich und die mögen mich nicht, die verstehen mich nicht. Hast du dich jemals so in deine Höhle der Depression und des Selbstmitleids zurückgezogen, wie der Elia das getan hat? Und in Vers 4, was sagt ihm der Herr? Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Du übertreibst, Elia. Du hast so einen Tunnelblick, wo du nur mehr dich selbst und deine Probleme siehst. Wirklichkeit ist nicht so schlimm, wie du denkst. Es gibt noch einen Überrest von 7000, die mir treu sind. Also komm raus aus deiner Höhle und fang mal wieder an zu dienen. Vers 5. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Gott wird nie alle Israeliten verstoßen, nur weil einige ihn abgelehnt haben. Gott wird nie alle Israeliten verstoßen, weil nie alle ihn verstoßen haben. Es gibt immer einen Überrest von Gläubigen, mit denen Gott weiterwirkt und weitergewirkt hat. Und er hat sein eigenes Beispiel genannt, hey, ich bin ein Israelit und ich bin gerettet. Und er weist jetzt auf die Geschichte hin, es war immer so. Es gab immer einen Überrest von Treuen und Gläubigen, mit denen Gott weiter gewirkt hat. Zur Zeit von Elia waren es 7001. Der Rest der Nation ist in Götzendienst gefallen unter dem bösen König Ahab mit seiner Frau, der Isabel. Und es war wirklich eine der schlimmsten Zeiten von Israel, vom Nordreich Israel jetzt. Die haben alle Priester des Herrn umbringen lassen. Es war eine furchtbar böse Zeit, haben die Propheten verfolgt. Mir gelesen, dass in Vers 3, dass Elia betet und sagt, Herr, sie haben deine Propheten getötet. Wer sind sie? Es waren die Leiter der Juden, die Mehrheit der Nation. Das nationale Israel hat das geistliche Israel verfolgt. Und Gott hat sie gerichtet durch die Assyrer. 722 vor Christus ist das Nordreich Israel in die Gefangenschaft nach Assur verschleppt worden. Und ist sie nie zurückgekommen. Aber es gab immer einen Überrest. Es gab immer ein treues, es gab immer ein gläubiges Israel. Und es waren 7001 zur Zeit von Elia. Und manchmal war es nur eine ganz kleine Gruppe. Manchmal war es nur Mose und ein kleiner Überrest. So dass der Herr gesagt hat, hey Mose, tritt mal kurz zur Seite und ich mache da Schluss und mache aus dir eine neue Nation. Manchmal war es eine kleine Gruppe, wie auch zur Zeit Jesu. Jesus und seine Jünger, die gläubig waren und die Gott treu waren und offen waren für das, was Gott vorhatte. Aber Gott braucht nicht viele, um seinen Plan zu vollbringen. Wir glauben oft, es kommt auf Zahlen drauf an und auf Menge und was weiß ich was. Gott hat ein bisschen eine andere Sicht. Gott schaut vor allem aufs Herz. Sieh die Herzen und Gott kann mit einem Menschen, der ihm völlig hingegeben ist, kann er Geschichte schreiben. Man denkt an Mose, denkt an Paulus. Durch einen Mann mit ein paar Freunden, was das ganze Römische Reich erreicht mit dem Evangelium in ein paar wenigen Jahren. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm völlig hingegeben ist. Frage an uns, die Frage an dich und mich ist, sind wir Teil dieser Gruppe von Menschen? Sind wir so radikal verfügbar für den Herrn und hingegeben und radikal gehorsam, dass er uns so gebrauchen kann? Also Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach der Auswahl der Gnade entstanden. Auch in der jetzigen Zeit, auch zur Zeit von Paulus. Ganze frühe Kirche war jüdisch. Die Heiden sind erst später dazugekommen. Petrus hat gepredigt zu Pfingsten und 3000 haben sich bekehrt. Waren alles Juden. Dann ein bisschen später, Apostelgeschichte 4, Petrus predigt zum zweiten Mal und 5000 haben sich bekehrt. Waren alles Juden, die gerettet wurden. Wenn ganz sicher hat Gott das Volk der Juden nicht ausgeklammert und nicht verstoßen. Aber wie zu aller Zeit, so auch zu der Zeit von Paulus und trotz aller Verfolgung durch die Juden, die Jesus abgelehnt haben zu der Zeit, gab es einen Überrest. Gab es ein geistliches Israel, die das Reich Gottes geerbt haben. Und ähnlich wie zur Zeit von Elia. Auch diese ungläubige Nation, die Jesus abgelehnt haben, die sind gerichtet worden und zerstreut worden, 70 nach Christus. So wie Jesus das prophezeit hat. Als die Römer gekommen sind und Jerusalem zerstört haben und den Tempel zerstört haben und Israel zerstreut haben in alle Welt. So wie es mit den Abgefallenen war zur Zeit von Elia und so wie Jesus das prophezeit hat und wie schon der Prophet Daniel das prophezeit hat. Aber mit diesem treuen und mit diesem gläubigen Überrest hat Gott seine Gemeinde gebaut. Hat Gott weitergewirkt, so wie es immer war in der Geschichte. Also wie gesagt, es gab immer zwei Gruppen von Menschen, die Gläubigen und die Ungläubigen. Die Gläubigen wurden gerettet und gesegnet und mit ihnen hat Gott seinen Plan verfolgt und die Ungläubigen wurden letztlich immer gerichtet, weil sie Gott abgelehnt haben und das, was er für sie hat. Das war nicht Gottes Schuld, das war ihre eigene Entscheidung. Vers 6. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sondern sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also es ist durch Gnade, es ist nicht durch Gesetzlichkeit, es ist durch Jesu Werk und es ist nicht durch menschliche Werke. Vers 7, was nun? Was Israel sucht, das hat es erlangt. Hat es nicht erlangt, Entschuldigung. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Was hat Israel gesucht? Das Reich Gottes, Erlösung, Messias, Annahme bei Gott, Segen von Gott. Und wer hat es erlangt? Die Christen. Die Auswahl, die, die sich zu Jesus als ihrem Messias bekehrt haben, die haben es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen und ihre Rückenbeuge alle Zeit. Tisch hier im Vers 9 ist wirklich ein Bild für Segnungen. Denkt an Psalm 23. Du hast meinen Tisch bereitet im Angesicht meiner Feinde. Du segnest mich im Angesicht von Widerstand. Und dieser Tisch, diese Segnungen sind zu einem Fallstrick geworden. Was waren die Segnungen, die Israel als Nation hatten? Wir haben die am Anfang vom Kapitel 9 gesehen. Geschichte, die sie hatten mit Gott, die Verheißungen Gottes, das Gesetz Gottes. Und es ist ihnen zu einem Fallstrick geworden. Sie haben eine Religion draus gemacht, eine gesetzliche Werksreligion. Und das hat sie stolz gemacht, hatten eine falsche Sicherheit, haben geglaubt, wir sind gerettet, nur weil wir Juden sind. So wie heute manche Leute glauben, ich bin gerettet, weil ich katholisch bin, oder weil ich evangelisch bin, oder weil ich getauft bin, oder weil ich was immer bin. Falsche Sicherheit. Und sie haben Jesus, in dem all diese Verheißungen sind und alle Segnungen zu finden sind, den haben sie abgelehnt. Ja, was sagen diese Verse jetzt? Hat Gott willkürlich Herzen verhärtet? Nach dem Motto, du wirst gerettet und du wirst verhärtet und du wirst gerettet, aber du wirst verhärtet. Was willkürlich, was Gott hier getan hat? Nein. Wir haben schon im Kapitel 9 drüber gesprochen, wo wir drüber gesprochen haben über Pharao und wie er sein Herz verhärtet hat und Gott es letztendlich nur bestätigt hat. Gott bestätigt letztlich den Willen der Menschen. Es ist wie dieselbe Sonne, die Butter schmilzt und den Ton hart macht, so ist auch mit derselben Botschaft vom Evangelium. Die, die mit einem offenen und einem ehrlichen, suchenden, demütigen Herzen hören, deren Herz wird weich gemacht und da fällt es auf Frucht und auf weichen, fruchtbaren Boden. Aber die mit unwilligen und mit stolzen und rebellischen Herzen hören, die mit Frank Sinatra singen, I did it my way, ich drehe mein eigenes Ding. Wenn die Gottes Botschaft hören, wird das Herz nur härter und härter. Aber was heißt, ich brauche Jesus? Ich bin noch okay, ich bin noch ein guter Mensch. Aber was meinst du? Was heißt, ich bin ein Sünder? Ja, ich lebe in wilder Ehe zusammen, aber das ist doch nicht Sünde. Das Sünde gibt es doch überhaupt nicht. Und Menschen werden konfrontiert mit so einem harten, rebellischen Herzen, mit dem, was Jesus für sie getan hat, und das wird nur härter, das Herz. Und je öfter ein Mensch Jesus ablehnt, desto leichter wird es. Erste Mal, wenn jemand das Evangelium hört, vielleicht ist so, ach, Gott berührt das Herz und da ist dieser innere Kampf und ich weiß nicht, ja, fühle mich überführt, aber nicht heute. Und dann das nächste Mal wird es ein bisschen leichter. Nicht heute und immer härter. Ich will nichts mehr davon hören, das kenne ich schon. Das Herz wird stumpf, abgestumpft. Berührt dann nicht mehr wirklich. Und da ist eine Gefahr da drinnen. Irgendwann akzeptiert dann Gott deine Entscheidung als deine letztendliche, ewige Entscheidung für die Ewigkeit. Und da ist eine Gefahr drin, Jesus abzulehnen. Wenn du heute Morgen hier bist und dich noch nie wirklich bekehrt hast zu Jesus, dann geh nicht weg und sag, ja, vielleicht nächstes Mal. Hier ist ein gefährliches Spiel. Die Bibel sagt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute ist die Zeit, Entscheidung für Jesus zu treffen. Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Gestrauchelt oder bessere Übersetzung, eigentlich Luther übersetzt mehr in die Richtung, sind sie angeprallt. Erinnert uns an so gegen die Wand gelaufen. Erinnert uns an Kapitel 9, Vers 32, wo der Paulus sagt, sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Sie sind gegen den Stein gerannt. Sind sie gegen den Stein des Anstoßes gelaufen, dass sie fallen sollen? War das Gottes Absicht? Nein, er sagt, das sei ferne. Aber Gott hat ihren Fall für seine Zwecke. Gott hat ihren Fall für sein Gutes gebraucht. Sondern durch ihren Fall, weiter im Vers 11, ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Weil Jesus gekreuzigt wurde auf die Initiative der jüdischen Leiter, ist ja Lösung zu allen Menschen gekommen. Und als Jesus gestorben ist, ist dieser Vorhang zerrissen im Tempel. Und der Weg zu Gott war frei. Du musstest nicht länger Jude werden, um irgendwie durch Priester und durch Tieropfer Zutritt zu Gott zu erwirken. Nee, der Weg zu Gott war frei. Epheser 2. Ich weiß nicht, wer es mit aufschlagen will. Epheser 2, 12. Spricht hier zu den Heiden. Sagt, zu jener Zeit wart ihr ohne Christus ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Aber jetzt in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden, das heißt aus Juden und aus Heiden, eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Das heißt Juden und Christen in die Gemeinde. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet euch den Fernen, den Heiden, und Frieden den Nahen, den Juden. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, Gläubigen des Alten Testaments und Gottes Hausgenossen. Also durch den Fall von Israel als Nation, jetzt nicht von Einzelnen, aber als Nation ist den Nationen das Heil geworden. Das Heil ist auch zu den Nationen gekommen und dann heißt es aber weiter, um sie, die Juden, zur Eifersucht zu reizen. Ich mag das, das ist Gottes Weisheit. Gottes Weisheit ist so viel größer als menschliches Verstehen und sogar als menschliches Versagen. Verwendet alles zum Guten für alle, soweit wir es nur zulassen. Die Ablehnung von Jesus durch die jüdischen Leiter hat Gott verwendet zur Rettung der Welt, hat er es mitverwendet. Und die Rettung der Heiden verwendet er, um die Juden eifersüchtig zu machen, um auch sie zu erreichen. Dass sie den Segen und die Freiheit, die wir in Jesus haben, Beziehung, die wir haben, mit Gott dem Vater sehen und dass sie sagen, Mann, ich will das auch haben. Und das ist wirklich unsere Rolle und unsere Verantwortung gegenüber den Juden und allen anderen religiösen Leuten. Dass wir ein Zeugnis sind und dass wir ihnen das Evangelium weitersagen. Ich habe nie verstanden, wie Christen antisemitisch sein können. Und leider ist es passiert in der Geschichte. Es ist dahingestellt, ob das wirklich Christen waren. Das waren zumindest Namenschristen. Aber diese Einstellung, oh, die Juden, das sind die Bösen, die haben Jesus gekreuzigt. Hey, Moment mal. Was hat Jesus ans Kreuz gebracht? Das war deine Sünde. Und das war meine Sünde. Ja, Gott hat die rebellischen Juden damals als Instrument gebraucht, um seinen Heilsplan zu verwirklichen. Aber wenn es ja die Juden oder die Römer gewesen wären, dann hätte Gott irgendjemand anderen gebraucht, der rebellisch genug gewesen wäre, um Jesus abzulehnen. Hey, unsere Schuld ist der einzige Grund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und Paulus wird diesen Hochmut der Heidenchristen gleich zurechtweisen hier. Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl oder ihre Fülle? Manche lesen hier rein, dass es einen Zeitpunkt geben wird, in dem sich Israel als ganze Nation zu Jesus bekehren wird. Das heißt zumindest die Leiter und ein großer Teil, ein guter Teil von Israel. Und diese letzte Generation der Juden. Ist nicht unbedingt nötig. Vielleicht ein bisschen viel in das eine Wort reingelesen hier. Wenn man weiterliest, man kann es auch parallel sehen zu Vers 15. Dass diese Vollzahl oder die Fülle parallel ist hier zur Annahme, zu Erlösung. Könnte dieser Vers auch allgemein einfach heißen, wenn die Ablehnung der Juden, wenn die Ablehnung von Jesus durch die Juden so einen großen Segen gebracht hat und Gott es für seine Zwecke verwendet hat, wie viel ein größerer Segen wird es sein, wenn Juden, wie der Paulus zum Beispiel, sich zu Jesus bekehren? Und wie viel mehr wird er die verwenden können, die nicht ablehnen, sondern die ihn annehmen? Vers 13, denn ich sage euch den Nationen, jetzt spricht er zu den Heidenchristen. Ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, die Juden, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Also Paulus hatte diese Einstellung, hey, er hat ein unglaubliches Herz für seine Volksgenossen. Und er wollte sie anreizen zur Eifersucht, damit sie zu Jesus kommen. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, Vers 15, was wird die Annahme anderes sein als Leben aus dem Toten, ewiges Leben auch für sie? Vers 16, wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Erstlingsbrot oder der Erstling, das war immer der Teil der Ernte oder Teil von dem Teig, sie haben diese Kuchen draus gemacht, der Gott geopfert wurde und in dem der Erstling Gott geweiht wurde, wurde alles Gott geweiht, die ganze Ernte, das war symbolisch da drin ausgedrückt. Also wenn der Erstling heilig ist, so auch der Teig, Erstling oder die Wurzel, werden wir gleich sehen, wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Erstling, die Wurzel sind entweder die ersten Christen, die Judenchristen waren, nach dem Motto von Epheser 2,20, wo es heißt, spricht ja auch zu den Heidenchristen, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Oder zweite Möglichkeit ist, dass diese Erstlingsfrucht oder diese Wurzel Abraham ist, der Vater der Glaubenden und die Patriarchen. Und wahrscheinlich ist es eher diese zweite Möglichkeit. Paulus wird jetzt diesen Baum der Glaubenden oder des geistlichen Israel als Bild nehmen, um diesen Hochmut der Heidenchristen gegenüber den Juden zurechtzuweisen. Vers 17. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also dieser Baum, Israel, Ölbaum im Alten Testament war ein Bild für Israel, ein Bild aus Jeremia 11, eigentlich was er hier verwendet. Da wurde dieser Ölbaum als ein Bild für Juda gebraucht und dass Zweige ausgebrochen worden sind, das war ein Zeichen für Gericht gegen die, die rebellisch waren, die götzendienerisch waren gegen Gott. Also dieser Baum ist Israel, dieses geistliche Israel, die gläubigen Juden. Und die ungläubigen Juden, die Jesus abgelehnt haben, die wurden ausgebrochen aus dem Baum. Die wurden gerichtet wegen ihrem Unglauben. Auf der anderen Seite die gläubig gewordenen Heiden, die Jesus angenommen haben, die sind eingepflanzt worden in dieses geistliche Israel, in diesen Baum der Gläubigen. Und der Zweck von dem ganzen Beispiel, Grund, warum Paulus das sagt, ist in Vers 18. Er sagt, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, so du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Zur Rechtweisung für diese Heidenchristen, die stolz waren, die gesagt haben, diese gesetzlichen Juden, die haben nichts kapiert. Aber wir haben das Evangelium verstanden. Wir sind besser. Das waren die Juden stolz, haben Jesus abgelehnt, weil sie gedacht haben, oh, wir sind besser als die Heiden und wir, Gott wird uns, wird die Heiden doch nicht auf dieselbe Art retten wie uns. Die Juden, jetzt sind die Heiden stolz gegen die Juden und sagen, hey Mann, wir haben es kapiert, wir sind besser als die. Gott hat die Juden verworfen, aber jetzt, wir Heiden sind die heilige Nation. Wir sind die, die bei Gott was voraus haben. Wir sind die Hai-Hai, die heiligen Heiden. Und er sagt, na, die Wurzel trägt dich. Werd nicht hochmütig, werd nicht stolz, die Wurzel trägt dich. Du bist ein fremder Zweig, der eingepflanzt wurde in diesen Baum des geistlichen Israels. Und all dieser Segen, diesen Verheißungen, denen du teilhaftig geworden bist, die kommen von der Wurzel, die kommen von dem Stamm. Mein Jesus war ein Jude. Und die ganzen Verheißungen hatten die Juden und du bist nur mit eingepflanzt worden. Du darfst mit Anteil haben an diesem Segen und an der Lösung mit den gläubigen Juden. Denn ohne Juden gibt es keine Verheißungen und ohne Juden gibt es keinen Jesus und keine Erlösung für dich. Also nimm den Mund nicht so voll. Das ist das Argument, was der Paulus hier bringt. Vers 19, du wirst nun sagen, ja, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben, du überstehst durch den Glauben. Es ist nur durch Gnade, es ist nur durch Glauben, dass du gerettet bist, dass du Anteil hast an Gottes Reich und an seinen Segnungen. Es ist nur Gnade. Nur weil du irgendwie durch Gottes Gnade die Wahrheit erkannt hast, dass du ein Loser bist. Das ist die Wahrheit. Du hast erkannt, dass ich bin ein hilfloser Sünder, der hoffnungslos verloren ist, der geistlich nichts zu bieten hat vor Gott, der geistlich bankrott ist. Und deswegen hast du zu Gott ausgeschrien und seinen Rettungsring in Jesus ergriffen. Aber es ist nicht irgendwie eine Leistung deinerseits, der du dich rühmen könntest. Es sei denn, du willst dich rühmen, dass du ein Loser bist. Und das ist wirklich peinlich und blöd. Epheser 2,8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also richtig, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben, du überstehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Siehe nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Gott kann die Heiden genauso aus dem Baum der Erlösung ausschneiden als die Juden. Die Heiden haben den Juden nichts voraus und die Juden haben den Heiden nichts voraus. Nationalität oder Background, das gilt vor Gott überhaupt nichts. Alle, die gerettet werden, sind Sünder. Alle auf derselben Ebene. Sünder, die gerettet werden allein aus Gnade, aufgrund von Glauben. Alle sind Sünder, hat er uns gezeigt, am Anfang vom Buch. Juden sind schuldig vor Gott, die Heiden sind schuldig vor Gott, alle brauchen Jesus. Wir werden nur gerettet durch Gnade, wegen dem, was er für uns getan hat. Und dieses Rühmen, dieser Stolz, das zeigt dieselbe Einstellung, die diese ungläubigen Juden hatten, die Jesus abgelehnt haben und die ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten wollten. Das Rühmen, ich bin besser, wegen irgendwas, was an mir ist. Wegen irgendwas, was ich getan habe. Deswegen nimmt Gott mich an. Und Paulus sagt ja, wenn das deine Einstellung ist, dann sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Weil das ist genau genommen Werksgerechtigkeit. Das ist genau derselbe Fehler, den die religiösen Juden gemacht haben. Und Gott wird die ungläubigen Heiden genauso ausschneiden oder abschneiden wie die ungläubigen Juden. Erlösung ist durch das Erlösungswerk Jesu alleine, ist durch Glauben alleine, ist durch Gnade alleine, ist unverdiente Gunst. Vers 23, aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Also wenn die Heiden gerettet werden können, dann wie viel mehr die Juden, die sich zu Jesus bekehren? Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, damit ihr nicht glaubt, ihr habt die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Verstockung oder Verhärtung ist Israel zum Teil widerfahren. Nicht ganz Israel, Gott hat nicht alle Juden abgeschrieben, ein Teil von ihnen ist nicht verhärtet. Da ist ein Überrest da, die offen sind für Jesus, die sich zu ihm bekehren. Aber ein Teil, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl oder wieder die Fülle der Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Wieder manche legen diese Stelle so aus, dass sie sagen, wenn der letzte Heide sich bekehrt hat, der gerettet werden soll, bevor Jesus wiederkommt, wird sich die ganze letzte Generation oder zumindest die meisten der letzten Generation von den Juden, die dann leben, bekehren. Das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, dass wir im Vers 26, wenn es heißt, ganz Israel wird gerettet werden, dass hier wieder vom geistlichen Israel die Rede ist. Das aus gläubigen Heiden und gläubigen Juden besteht, Gottes Gemeinde heute. Kann man streiten drum. Mir persönlich scheint es aus dem Kontext fast wahrscheinlicher. Denn es heißt hier im Vers 26, nicht und dann wird ganz Israel gerettet werden, sondern es heißt weiter und so. Oder auf diese Art und Weise wird ganz Israel gerettet werden. Auch eine Möglichkeit, also wenn die Vollzahl der Juden und die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wenn alle Juden und alle Heiden, die sich bekehren werden, hey, dann ist das ganze geistliche Israel gerettet. Eine Möglichkeit, es zu lesen. Und das ist dann dieses Geheimnis, diese neue Offenbarung von Gott, dass die gläubigen Heiden gemeinsam mit den gläubigen Juden gerettet werden. Epheser 3,6, da heißt es, das Geheimnis des Christus ist, die Nationen nämlich sollen Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also wie wird Israel, ob jetzt Nation, die Juden gemeint sind, oder das geistliche Israel, alle Gläubigen, wie wird Israel gerettet werden? Durch den von Gott gesandten Retter, nämlich Jesus, der Gott ist und ihre Sünden wegnimmt. Wieder, es gibt einen Weg der Erlösung für alle Menschen, ob das Juden sind oder Heiden sind, und das ist durch Glauben an Jesus Christus, an das, was Jesus für sie getan hat. Vers 26, ein Teil davon, ist ein Zitat aus Jesaja 59, Vers 20. Ganze Stelle dort heißt, wenn und es wird ein Erlöser, und ein Erlöser wird kommen von Zion, und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der Herr. Also nicht alle werden gerettet, nur weil sie Juden sind, oder weil sie katholisch sind, oder im Wohltätigkeitsverein, oder in der christlichen Familie aufgewachsen sind, sondern wer wird gerettet? Nur die, die umkehren, nur die, die Buße tun. Wichtiges Detail, was Paulus jetzt nicht hier zitiert, aber wenn wir den Vers nachschlagen, ursprünglich ist von denen die Rede, die umkehren. Erlösung hat nie irgendwas mit einer Zugehörigkeit zu irgendeiner bestimmten Gruppe zu tun, sondern ist immer Folge von einer persönlichen Bekehrung zu Jesus Christus. Vers 28. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, sie, die Juden, waren die größten Verfolger der Gemeinde bis zum Kaiser Nero, dann haben die Römer es noch schlimmer getrieben. Also hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl, aber Geliebte um der Väter willen. Abraham und so weiter. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid durch ihren Ungehorsam, so sind jetzt auch sie eurer Begnadigung gegenüber ungehorsam geworden oder gewesen, damit auch sie nun unter die Begnadigung kommen. Also Gott hat sie nicht abgelehnt. Tür ist offen für sie. Jeder, der gerettet werden will, der kann gerettet werden durch Jesus. Das gilt für Juden und für Heiden gleichermaßen. Die Tür ist offen für alle. Vers 32. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er alle begnadige. Wie gesagt, die ersten Kapitel im Römerbrief. Alle sind schuldig vor Gott. Juden sind schuldig, weil sie das Gesetz gebrochen haben. Die Heiden sind schuldig, weil sie das eigene Zeugnis, was sie in ihrem Herzen haben, gebrochen haben. Und das Gewissen klagt sie an. Alle sind schuldig vor Gott. Und deswegen werden alle nur gerettet aus Gnade. Alle nur gerettet in Jesus. Gnade für alle, die es wollen. Und das ist der neue Bund. Wir müssen uns nicht länger zu Gott hinarbeiten, was wir Menschen sowieso nie schaffen. Aber es gibt Vergebung und Beziehung in Jesus. Wir können uns es schenken lassen in Jesus durch das, was er für uns getan hat. Paulus endet jetzt seinen theologischen Teil dieses Briefes, in dem er all diese reichen geistlichen Wahrheiten dargelegt hat, mit Lobpreis. Was soll er sonst anders tun? Sagt im Vers 33, oh, die Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Tiefe der Weisheit. Wer sonst, wenn nicht Gott, wer hätte so einen genialen Erlösungsplan erfinden können? Dass einer die Schuld von allen getragen hat und dass Gott in diesem Plan gleichzeitig gerecht bleiben kann und aber auch barmherzig sein kann den Sünden gegenüber. Und dass es durch Gnade ist, unabhängig, ganz unabhängig von uns Menschen, von menschlicher Schwäche. Und dass Gott in uns Wohnung nehmen will und sein Leben durch uns ausleben will. Was für ein genialer Plan. Und dass die Ablehnung durch die Juden gebraucht wurde zum Heil, aber gleichzeitig die Bekehrung der Heiden gebraucht wird, um die Juden zur Eifersucht zu reizen und um auch sie zu gewinnen. Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Menschen versuchen, alles zu erklären, alles zu verstehen. Versuchen, das Zusammenspiel von Gottes Souveränität und Wahlfreiheit des Menschen zu verstehen und lassen sich graue Haare wachsen darüber. Die Wahrheit ist, wir werden Gott nie ganz verstehen können. Wir müssen einfach das akzeptieren, was er sagt. Und das ist beides. Gott ist souverän und Gott lässt uns Wahlfreiheit, will, dass wir uns für ihn entscheiden, weil er eine Liebesbeziehung mit uns haben will. Und es ist kein Widerspruch. In seiner ewigen Weisheit passt alles zusammen. Vers 34, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Meine Antwort ist niemand. Wenn wir Gott ganz begreifen könnten, dann wäre er nicht Gott, sondern dann wäre er irgendein Götze, den wir uns selbst geschnitzt haben. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Naja, wir haben es oft versucht. Wir haben oft versucht, Gott zu überreden, dass er unsere Pläne ausführen soll, weil wir glauben, dass wir wissen, was richtig und was gut ist für uns. Und das ist wirklich ein völliger Widerspruch zu dem ersten Teil des Verses. Wer hat Gottes Sinn verstanden? Niemand. In Wirklichkeit niemand. Leute, Gott braucht uns nicht als seine Berater. Der wahre Segen liegt nicht darin, dass wir unsere Ideen durchdrücken wollen bei Gott, sondern einfach, wenn wir im Vertrauen auf seinen Plan einsteigen. Vers 35. Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Gott wird nie unser Schuldner sein. Es ist alles aus Gnade, was Gott uns gibt. Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Das ist ein wichtiger Vers. Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Wenn wir den Vers wirklich begreifen, dann haben wir den Sinn des Lebens erfasst. Worum es wirklich geht. Und es ist er. Es ist für ihn und
durch ihn und von ihm. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns durch diese schwierigen Kapitel durchgebracht hast. Und Vater, dass wir trotzdem wir nicht alles perfekt verstehen und alle Zusammenhänge voll überreißen, Herr, dass wir grundlegende Dinge verstehen können. Und es ist, dass du ein treuer Gott bist. Ein Gott, der uns so hingegeben ist und so ausgestreckt ist zu allen Menschen, die es nur annehmen wollen. Und dass du ein Gott bist, der uns herausfordert, persönlich Entscheidungen zu treffen, uns persönlich dir hinzugeben. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht starke Menschen braucht, nicht Supermänner und Superfrauen, sondern einfach Hingegebene. Und dass du ein Gott bist, der mit einem kleinen Überrest, mit einer kleinen Gruppe von Menschen, die dich wirklich lieben und die dir wirklich hingegeben sind, dass du Wunder vollbringen kannst über unser Verstehen und über das hinaus, was wir uns überhaupt erträumen können. Und Vater, ich bitte dich, dass uns das wirklich ermutigt. Dass uns das ermutigt und herausfordert, ein radikales Leben für dich zu leben. Radikal hingegeben, radikal gehorsam, einfach Jesus-Freaks zu sein. Ja, denn wir erkennen, wir sind von dir und durch dich und für dich geschaffen und in dir, in unserer Beziehung mit dir, da ist wirklich die Fülle und der Segen und der Sinn unseres Lebens. Und so hilf uns, Herr, dass wir wachsen in dieser Beziehung. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.